Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei heute in Order of Appearance in der Pre-Show Tobi W., Tobi B. und der Timo. Ich begrüße euch schon der Reihe nach, denn sonst weiß wieder keiner, wer antworten soll. Hallo, Tobi W.
Hallo, Phil.
Moin, Tobi B.
Moin, Phil.
Guten Tag, Timo.
Servus, Phil.
Grüß dich, wie geht's?
Grüß dich.
Prächtig und nach der Begrüßung noch viel besser.
Ja, das ist aber schön. Tobi Bierchen sitzt ja immer auf heißen Kohlen, also glühenden. Die sind ja dadurch auch heiß meistens und wartet, dass wieder E-Pod ist. Stimmt's?
Ja, mir hat das gefehlt.
Oh, ja, ist doch gut.
Das waren jetzt anderthalb Wochen, die wir keinen E-Pod gemacht haben. Das fehlt. Also langsam kriege ich schon Entzugserscheinungen.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Das ist doch gut. Wenn es nicht so wäre, dann wäre das nicht gut.
Ja. Tobi, alles fit bei dir?
Ja, natürlich. Es ist ja endlich wieder E-Pod-Zeit.
Typisch. Ja.
Man konnte in Ruhe sich darauf vorbereiten. Das ist ja sonst zum Teil ein bisschen hektisch, wenn wir, wie gesagt, zum Teil Montagabend schon live drauf sind. Wie gesagt, jetzt der Donnerstag, wenn es auch ungeplant war, doch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schön, ne?
Das ist schön. Ja, wir hatten ja eine kleine krankheitsbedingte Verschiebung. Dadurch erst heute. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem noch hin.
Ja, ich denke schon. In 2-3 Wochen releasen wir das dann auch und dann gucken wir mal.
wie immer, nach dem Rennen sind wir auch live im Internet zu hören.
Ja, mit dem also Timo auch wie immer, ne? Wenn es live ist, ja, ist ja der genau. Timo auch dabei.
Genau. Juhu. Das ist die erste wichtige Meldung. Timo ist zurück.
Hallo, Timo.
Guten Abend.
Guten Abend. Wie ist das Wetter in Hamburg? Hör mal.
Och du, Hamburg ist wie immer. Es ist ekelhaft. Ja. Aber es war heute mal bis nach 5 hell immerhin. Das ist schon mal nicht schlecht.
Ja,
das ist aber ja, heute okay, das ist tatsächlich mal.
Bewegende Nachrichten.
Ja, und wo ist so?
Wir haben Tobi Weg komplett abgewürgt. Ja, hier ist auch dunkelkalt und ansonsten ein ziemlich belangloses Wetter. Es schien zwischenzeitlich die Sonne heute. Da habe ich dann im Büro sofort die Jalousie runtergemacht. Das war zu hell.
Deine geile Sonnenbrille auf aus der Instagram-Meldung.
Ja, die habe ich nicht im Büro. Im Büro habe ich eine andere.
Ach, nicht?
Nee, die liegt im Studio, die gute alte 8-Bit-Brille.
Bei mir hat es geschneit.
Ja, was?
Vista Wunderland.
Ekelhaft.
Unglaublich.
Aber so richtig, also ja, ekelhaftig, aber kurzzeitig auch ganz schön eigentlich.
Das im Januar. Glaubt man gar nicht.
Ja, es war schön anzusehen. So zwischen 7 und 10 hat das einfach, und es ist auch liegen geblieben. Es hat geschneit wie im Film. War ganz schön. Aber nur reicht auch mit Schnee für das Jahr.
Ja, ich finde auch, kann man dann lassen. Wenn es erstmal in den Februar geht, dann darf es ruhig bergauf gehen. Ne? Länger hell und weniger kalt. Aber meistens werde ich enttäuscht und ärgere mich bis März.
Ey, ich wollte noch unsere Live-Zuhörer begrüßen.
Ach ja, Entschuldigung.
Nachdem wir Timo jetzt hier feierlich zurück
ja,
begrüßt
first
haben,
begrüße
ich jetzt auch noch feierlich unsere Live-Zuhörer, denn wie nach jedem Formel-Ehren ist der E-Pod live im Internet zu hören und das Ganze unter live.e-formel.de. Das heißt, wenn der nächste E-Prix vorbei ist, der ist in 2 Wochen knapp, bisschen mehr jetzt, also ne, dann Mexiko-Rennen, danach ist wieder Live-E-Pod. Wer dann dabei sein möchte, der hält mal die Augen offen in sozialen Netzwerken und vielleicht kriegt er das dann mit oder sie, dass wir auch den E-Pod nach dem Mexiko-Rennen live machen. Jetzt aber erstmal, Kinder, Santiago E-Pri 2019.
Arriba, arriba, heiß war's.
Arriba, arriba.
Da ist im Winter ziemlich warm.
Naja, da ist aber auch Sommer und nicht Wind.
Ja genau, da ist in unserem Winter ziemlich warm. Mir wäre es zu warm. Also 37 Grad Lufttemperatur, das ist nichts für mich. Das ist mir dann auch schon wieder zu heiß. Ich hätte gerne so dauerhaften Frühling. Aber da ist das, glaube ich, total okay. Weiß nicht, wie die Straße das fand, die sehr beansprucht worden war bei diesem Rennen. Aber ansonsten, glaube ich, hat man sich zumindest gedacht, liegt da Spannung drin in dieser sehr hohen Temperatur. Weil, weiß man ja, Akkus und Hitze, ne, das mögen die genauso wenig wie zu kalt. Mal gucken, was passiert. Timo hatte irgendwann scherzhaft gesagt, oh, ich sehe schon die Schlagzeile, kein Auto im Ziel in Santiago beim Hitzerennen. So war es natürlich nicht. Aber heiß war es dennoch.
War ja, es sind doch manche an die Grenzen gekommen. Ja. Da kommen wir nachher gegen Rennende nochmal zu. Da wollen wir mal noch nicht zu viel vorwegnehmen und auch zur Strecke, die ja auch ein großes Thema war. Aber first things first.
Das ist super schwierig auszusprechen, ne? Habe ich auch vorhin gemerkt.
Ja, nee, hier war, heißt es, das Formel-E-Rennen seit immer, ne?
Guck mal, ein Rekord, also, das mögen Leute.
Rekord, vorher waren es 32,2 in Putrajaya Saison 1 2014, jetzt waren 37 Grad, wie Phil schon gesagt hat. Also so heiß war es noch nie in der Formel E. Und zwar mit Abstand.
Ja, mit Abstand vor allem. Wow. Du weißt nicht zufällig, wie warm es Putrajaya 2015 war, also in der zweiten Saison? Weil da sind ja einige Batterien ausgefallen damals.
Da waren andere Batterien, ne?
Ach, das gucke ich mal aber, schnell nach.
Aber die gleichen wie in Saison 1. Und wenn es da noch wärmer war, dann wundert mich
das. Ach so, verstehe.
Ich gucke das mal nach und wir reden.
Das war ja wirklich damals zum Beispiel Buemi, ich glaube, der lag sogar in Führung oder war auf jeden Fall recht weit vorn dabei liegen geblieben. Ich glaube, beide E-Dams Renault damals. Also das war was. Und deswegen hatte ich jetzt im Vorfeld dieses Rennens auch gedacht, bin mal gespannt, ob dann doch der eine oder andere stehen bleibt. Aber ganz so schlimm war es ja dann doch nicht.
Nee, alles nicht so tragisch.
Zum Glück.
Stehen geblieben ist schon der eine oder andere, aber weniger wegen der Hitze, sondern ich sag mal, zum Beispiel Fahrfehler und so, ne? Auch vorgekommen, schon im Training. Da können wir ja vielleicht gleich mal irgendwie ein bisschen einsteigen ins Renngeschehen, oder? Wie seht ihr das? Haben wir noch irgendwie drumherum groß was? Wir haben ja die Strecke besprochen letztes Mal in der Vorschau-Episode. Kann man eigentlich gleich ins Geschehen springen, finde ich.
35,0 waren es, also doch noch ein bisschen wärmer in Saison 2.
Ja, können wir nicht.
In Putrajaya. Also 2,2 Grad, dann doch Hitzerekord. Ja, nee, Training ist eigentlich nichts passiert. Einzige große Meldung, die wir daraus mitnehmen müssen, ist, dass Sebastian Buemi im ersten Training den Koffer in die Planke geplankt hat.
Richtig eingeplankt.
Um mal den großen Patrick Simon zu zitieren, und zwar in spektakulärer Faschion, mit ordentlich Wumms in die Barriere von der Kurvenkombination 6 und dann vor allem 7. Und das wird uns später noch besuchen, dieses Thema. Aber das behalten wir uns aus dem Training im Hinterköpflein und dann können wir eigentlich ins Qualifying reinschreiten.
Wer hackt denn da so verrückt? Oder packt da jemand was aus?
Ich bin's nicht.
Ach so.
Ich bin's auch nicht. Na gut.
Genau, ich habe eine Website zu betreiben. Ich muss tippen.
Nee, ich habe gerade die Zitate von Buemi rausgesucht, die kann ich dann gleich zum Besten geben.
Ach so, hast du in Papierform da oder was war das?
Nee, das war das.
Okay, ja gut, alles klar, kannst du dann zum Besten geben, wenn es soweit ist.
Ja.
Tobi, ich habe leider jetzt vor lauter Klappern nicht mitbekommen, was du eigentlich gesagt hast.
Naja, ich habe was ein bisschen was zu Buemi gesagt und dann habe ich gesagt, aber sonst ist nichts passiert und jetzt können wir eigentlich schon direkt in die Qualifikation starten.
Ach so, ja, das geht ja schnell.
Ja.
Was gibt's zu sagen zur Qualifikation? Das Wichtigste natürlich, dass Buemi, nachdem er im Training, ich sag mal, eher versagt hat, aus Gründen, da eine ziemlich gute Zeit gefahren ist. Und zwar, um nicht zu sagen, die beste Zeit, oder? 2 Zehntel schneller als Kollege Di Grassi. Da würde ich jetzt auch vielleicht gleich noch vorgreifen, dass Di Grassi von seiner schnellen Zeit am Ende nicht mehr so viel hatte. Denn wir wollen uns ja ein bisschen highlightmäßig durch die Sendung bewegen und nicht komplett chronologisch, weil das vielleicht ein bisschen zäh wird dann. Ne? Und dass die Erklärung dafür, dass Di Grassi seine schnellste Zeit aberkannt worden war, das würde ich gerne nochmal vom Tobi W. erläutern lassen, denn ich finde das komplett kurios und so richtig verstanden habe ich es bis jetzt nicht.
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist vor dem Rennen in Santiago eine neue Regel etabliert worden. Auslöser für die neue Regel war der kuriose Boxengassenunfall, den es in Marrakesch gab, als der Neo-Pilot Tom Dillmann in die Boxengasse gefahren ist und dann die beiden Virgins aufeinander geschoben hat von Franz und Sam Bird. Muss ich ein bisschen mehr ins technische Detail gehen. Und zwar kennt man das ja, dass im Motorsport sehr viel mit den Reifendrücken gearbeitet wird. Während es auf der Straße heutzutage üblich ist, mit möglichst viel Reifendruck zu fahren, weil die Reifen dann wenig Aufstandsfläche und wenig Rollwiderstand haben, also der Spritverbrauch nach unten geht, ist es beim Rennwagen normalerweise genau andersrum. Die fahren mit so wenig Reifendruck wie möglich, damit sie in der Kurve mehr Grip, mehr Haftung haben. Und genau das ist da auch passiert. Die Teams gehen dabei hin und, wie gesagt, gehen auf das absolute Minimum, was möglich ist. Der Reifenhersteller Michelin, in dem Fall bei der Formel E, gibt gewisse Mindestreifenluftdrücke vor, die halt einfach dafür sorgen, dass die Reifen auch durchhalten. Weil klar, je niedriger der Reifendruck ist, desto größer ist die Belastung gerade für die Seitenwände. Und ich glaube, keiner will, dass oder keiner bei Michelin will, dass man auf der Strecke explodierende Reifen sieht. Deshalb gibt es, wie gesagt, einen gewissen Mindestdruck, der nicht unterschritten werden darf. Ja, der Nachteil an der ganzen Geschichte ist jedoch, dass der Reifendruck nach dem Qualifying gemessen wird. Was die Teams dann machen, ist relativ einfach erklärt. Sie halten den Reifendruck, wenn das Auto aus der Box fährt, so niedrig, dass es eigentlich schon unter dem Minimum ist. Dann ist es die Aufgabe des Fahrers, dann durch das Erhöhen der Temperatur dafür zu sorgen, dass der Reifendruck ansteigt. Kleiner Vergleich kennt man vielleicht, wenn man gerade bei dem Wetter eine Kunststoffgetränkeflasche aus PET zum Beispiel zumacht, luftdicht verschließt und sie dann bei den kalten Außentemperaturen nach draußen mitnimmt, kühlt sich die Luft in der Flasche ab und die Flasche zieht sich zusammen, weil ein Unterdruck erzeugt wird. Und genau das Gegenteil passiert dann bei einem Rennwagen, wenn er im Endeffekt auf der Straße fährt, auf der Strecke fährt, die Reifen und auch die Bremsen entwickeln eine gewisse Temperatur, dadurch wird der Luftdruck im Reifen höher. Jetzt ist es aber so gewesen, dass Tom Dillmann da ein bisschen nachgeholfen hat. Das heißt, NIO ist deutlich unter den Reifendruck gegangen und hat im Endeffekt hat dafür gesorgt, dass Tom Dillmann auf der In-Lap, also auf der Runde nach seiner Qualifying-Runde, die in die Boxengasse zurückführte, doch den Reifenluftdruck deutlich erhöhen musste, damit er legal ist. Ja, und wie macht man das? Die einfachste Möglichkeit ist einfach, man benutzt in der In-Lap die Bremse viel, viel stärker, als man sie auf einer normalen Runde verwenden würde. So heizt sich die Bremsanlage auf, dadurch heizt sich die Felge auf, dadurch heizt sich der Reifen auf. Die Luft, die im Reifen ist, heizt sich dann natürlich auch mit auf und dehnt sich aus und dadurch hat man einen höheren Druck im Reifen. Und ja, wenn man dann nach dem Qualifying zu der FIA-Garage fährt, messen die den Luftdruck und sagen, oh, alles in Ordnung. Ja, jetzt hat es Dillmann allerdings ein bisschen übertrieben. Ich muss dazu sagen, die Bremsen bei den Formel-E-Autos sind aus Carbon. Das heißt, die können sehr gut hohe Temperaturen ab. Also 700, 800 Grad sind für die Bremsscheiben überhaupt kein Problem. Jetzt muss es aber so gewesen sein, dass in Marrakesch Dillmann auf seiner Runde die ganze Zeit dieses Bremspedal gleichzeitig getreten hat, während er Gas gegeben hat, um die Bremse halt so stark aufzuheizen, dass der Reifenluftdruck passt. Und die Bremse ist dabei so heiß geworden, dass er in dem Moment, als er in die Boxengasse gefahren ist, keine Bremswirkung mehr hatte. Wie gesagt, da es sich um Carbonbremsen handelt, kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall nah an der 1000-Grad-Grenze gewesen ist. Und das ist dann in dem Fall ein Sicherheitsrisiko gewesen, denn Dillmann hat auch nachher gesagt, er hatte genau zwei Optionen. Entweder fährt er einen Streckenposten um oder er fährt in das vor ihm stehende Auto. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn da kein Auto vor ihm gewesen wäre, sondern er nur die Wahl gehabt hätte, in den Streckenposten reinzufahren. Und da hat die FIA natürlich gesagt, da müssen wir was machen, da müssen wir drauf reagieren. Und zwar hat man dann mit dem Hersteller der Autos, Spark Racing Technologies, gesprochen und Spark hat eine Bedienungsanleitung für die Bremsen an die Teams verschickt. Und in dieser Anleitung steht drin, dass auf der In-Lap nach dem Qualifying die Bremsen nicht anders benutzt werden dürfen als in der fliegenden Runde. Und genau das ist die Krux. Das hat Lucas de Grassi nicht gemacht. Er hat die Bremse auf jeden Fall anders benutzt. Klar wollte man damit verhindern, dass Bremsen extra heiß gemacht werden, um damit die Temperatur der Reifen zu erhöhen. Aber wie gesagt, die Regel besagt nur, dass die Bremsen nicht anders benutzt werden dürfen. Also steht nichts in Regeln davon, dass die Bremstemperatur nicht anders sein darf zum Beispiel. Und das ist auch das, was Lukas Di Grassi im Anschluss kritisiert hat. Er hat die Bremse einfach nur anders benutzt als in der fliegenden Runde. Er hatte dadurch keinen Vorteil, indem er den Reifenluftdruck in irgendeiner Art und Weise damit korrigieren wollte. Aber die Regeln sind Regeln. Was Di Grassi natürlich auch gesagt hat und was ihm auch so aufgestoßen ist, es steht im Regelwerk keine Strafe für ein Vergehen drin. Mhm. Ja. Das heißt, es obliegt den Rennkommissaren, die können eine Geldstrafe aussprechen, die können ihn um 3 Startplätze nach hinten versetzen, die können ihn vielleicht nur ermahnen, ja, eine Verwarnung geben. Aber das haben sie alles nicht gemacht, sondern sie haben ihm tatsächlich die Qualifying-Runden aberkannt und auf die Art und Weise dafür gesorgt, dass er statt von Startplatz 1 von Platz 22 ins Rennen gehen muss. Und damit war sein Rennen von vornherein aber auch schon ziemlich gelaufen,
wenn man es mal so sagt. Ja, und Di Grassi war vor allem auch Siegkandidat mit dem Auto, mit der Pace, die er gezeigt hat. Thermomanagement war Audi eigentlich immer ganz gut und offensichtlich jetzt auch an diesem Wochenende. Also ich hätte da echt all mein Geld auf Di Grassi gesetzt. So war es dann natürlich schwierig.
Junge, lange Geschichte, großer Effekt und noch mehr Leute auf der Blacklist von Lukas Di Grassi.
Ja. Ja, wie gesagt, alle Zeiten gestrichen. Quatsch, das stimmt gar nicht. Die Zeit im Qualifying wurde ihm gestrichen. Dadurch hat er formal die Superpole gar nicht erreicht. In der Superpole hat er eine überragende Runde, sag ich mal, hingelegt. Hatte eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt. Der Rest der Welt war Sebastian Buemi, der dann die Pole Position und auch die 3 Punkte geerbt hat. Und ich sag mal, direkt dahinter war es natürlich dann aus deutscher Sicht sehr positiv. Pascal Wehrlein ist auf Platz 2 vorgerückt. Daniel Abt auf Platz 3. Auf Platz 4 dann auch ein Fahrer eines deutschen Teams, Stoffel van Dorn im HWA. Ja, und Fünfter war dann Sam Bird, der auf seiner Super Bowl-Runde nicht so überzeugen konnte.
So ein bisschen abfeiern können wir da an der Stelle vielleicht auch noch Maxi Günther, der ein Wahnsinns-Qualifying gezeigt hat. Also er hatte ja in den ersten beiden Rennen so seine Probleme und ist in beiden Qualifikationen gecrashed, sowohl in Diriyah als auch in Marrakesch. Und ist dann letztlich auch, ich weiß nicht, ob auch bedingt durch Strafversetzungen, jedenfalls ist er am Ende auf den siebten Startplatz gekommen, hat unter anderem auch seinen Teamkollegen Pechito Lopez das erste Mal geschlagen, der ist 10. geworden und Lopez hatte im zweiten freien Training, glaube ich, auch den Streckenrekord sogar aufgestellt, also auf jeden Fall eine Wahnsinnsrunde. Also echt gute Leistung von Maximilian Günther jetzt und sollte am Ende dann wieder nicht so richtig gut ausgehen, dazu kommen wir später, aber das war ein starkes Signal.
Eine Sache, die noch ganz wichtig ist zum Qualifying, diejenigen, die den Meisterschaftsstand vor dem Rennen in Santiago so ein bisschen im Kopf haben, denen wird aufgefallen sein, dass wir keinen der Top Piloten der Gesamtwertung genannt haben. Das lag in der Tat daran, dass die Gruppe 1 mal wieder extrem benachteiligt war, was auch zum Beispiel Jean-Éric Vergne sehr, sehr lautstark mokiert hat. Es ist tatsächlich so, dass die Fahrer tatsächlich eine ganze Sekunde langsamer waren als die Fahrer in späteren Gruppen, weil durch die Bäume, die in dem Park stehen, wo das Rennen stattfand, einfach so viel Dreck auf der Strecke war, dass man überhaupt keine Chance hatte, ernsthaft um die Pole mitzufahren. Also Vern war noch schnellster der Gruppe, ist als 12. gestartet. Ich denke, das sagt schon viel darüber aus, dass das nicht ganz faire Bedingungen waren. Ansonsten hatten wir noch Lotterer in der Gruppe, Startplatz 15, Robin Freins, Startplatz 16, Antonio Felix da Costa, Startplatz 18 und Jerome D'Ambrosio, Startplatz 21. Also das waren die Fahrer, die auf den ersten 5 Plätzen in der Meisterschaft lagen, nach Marrakesch. Ich denke, das sagt alles aus. Und wie gesagt, Jean-Éric Vergne, der schnellste mit 1:09,3. Pascal Wehrlein, der übrigens die Bestzeit im Gruppenqualifying fuhr, von der 1:08,4 in Qualifying Gruppe 4. Also das ist wirklich fast eine ganze Sekunde schneller.
Die Frage ist halt, was lernt man jetzt daraus oder lernt man überhaupt was daraus und kann man da was anders machen? Ne? Wir haben ja jetzt hier keine Rahmenserie gehabt, die ein bisschen sauber machen kann, bevor es losgeht. Ne? Die I-Paces haben ja ausgesetzt und kommen erst in Mexiko wieder. Die Frage ist, ob es viel gemacht hätte. Schwer zu sagen, ne?
Ja, ich glaube eher nicht. Aber es ist auch die Frage, wie soll man es denn anders machen? Also es gab immer die letzten Jahre dann die Kritik, egal ob es ein Di Grassi war oder ein Vergne oder wer auch immer, der dann eben Lospech hatte und in der ersten Gruppe ran musste und dementsprechend einen schlechten Startplatz hatte. Jetzt gibt es ja nun diese neue Regelung, dass eben die besten 5 der Meisterschaft immer am Anfang starten und somit die schlechtesten Bedingungen haben potenziell erstmal. Und ich weiß nicht, wie sollst du es anders machen? So hast du von vornherein Klarheit, dass die Schwachen auf jeden Fall nicht benachteiligt werden, noch zusätzlich, und das Rennen dadurch eigentlich per se erstmal nur spannender werden kann. Und wenn wir dann ein bisschen ein ausgeglicheneres Bild in der Meisterschaft haben, so wie wir es jetzt auch nach 3 Rennen momentan haben auf dem Tableau, dann ist es, glaube ich, im Sinne aller. Und ja, wenn du eben groß vorne in der Meisterschaft stehst, dann geht es dir so, aber dann geht es auch deinen direkten Konkurrenten so. Und von daher, ich finde das so gut, wie sie es jetzt gelöst haben eigentlich.
Unterschreibe ich.
Ja, gehe ich auch. Gehe ich auch
mit. Die Alternative wäre halt so ein Formel-1-Style-Qualifying, ne? Dass man vielleicht 2 oder 3 Qualifying-Gruppen hat mit einer Uhrzeit oder einer Zeit von vielleicht 15 Minuten, die auf der Uhr steht, und alle dürften gleichzeitig raus, so wie es in Derea damals gedacht war mit der Regenunterbrechung. Aber
ja, da gibt's aber dann auch die erste, zweite und dritte Gruppe. Ja, erstens ist es langweilig.
10 Minuten vor Ende ein, ja.
Genau, ja. Das hat auch seine Nachteile. Also ich finde das schon auch okay. Klar, die das betrifft, finden es nicht geil. Aber egal, was man entscheidet, findet es immer eine Gruppe Leute, die das nicht gut findet, weil die es halt negativ betrifft.
Ja, beim nächsten Rennen fängt es an zu regnen nach der zweiten Gruppe, dann ist es wieder genau andersrum und dann spricht keiner mehr davon, ja, dass es ein Nachteil ist. Aber wie gesagt,
es regnet doch nicht in der Formel E.
Ach so, Entschuldigung, das habe ich vergessen.
Also dieser ist auch schon. Das passiert jetzt regelmäßig.
Ja, aber eine Sache noch, wenn man ein normales Qualifying veranstalten würde, wo alle Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke hat, hat man sofort wieder Diskussionen von wegen, der hat den behindert, weil die Strecken sind halt nun mal nicht besonders lang. Ja, die sind so um die 2 Kilometer, vielleicht knapp 2,5. Und wenn du da 22 Fahrzeuge drauf hast, hast du theoretisch ein bisschen über 100 Meter pro Fahrzeug und du kriegst sie nie alle gleichmäßig verteilt. Der eine lässt dann doch ein bisschen mehr Lücke und dann fühlt sich der nächste direkt wieder behindert. Und also, wie gesagt, so wie die Konstellation.
Du wirst immer Leute haben, die meckern. Und das gab es immer in allen Formaten, die wir bisher haben. Und das wird es weiterhin geben. Und ich finde, das ist jetzt momentan die Situation, wo halt die meckern, die sich am ehesten leisten können, die am meisten Punkte auf dem Konto haben. Also passt schon.
Robin Hood Style. Ja. Nimm von denen, die haben. So, ja. Tobi B. sagt so und läutet und damit das dann, Rennen ein, oder?
Dann sind wir so ins Rennen gestartet. Buemi auf 1, Wehrlein, Abt komplettieren die Top 3, Bird und Van Dorn dahinter. Und dann 5 rote Ampeln und ab geht die Post.
Auf den Plätzen 2 und 3 gab es ja direkt Veränderungen dann, ne? Da gab es ja so ein Hin und Her zwischen Bird und Abt.
3 und 4.
3 und 4, genau.
Das sind jetzt zu viele Zahlen auf einmal.
Also machen wir es einfach.
Buemi
gewann den Start. Wehrlein blieb Zweiter und dann dahinter gab es, in der ersten Runde hat sich Abt, glaube ich, noch in der ersten Kurve, glaube ich, noch verteidigt gegen Bird. Dann kam aber Bird vorbei, dann hat Abt wieder überholt und kurz vor Ende der ersten Runde war dann wieder Bird vorn.
Genau, Kurve 13.
Ja, Hing und Pong.
Haarnadel. Also da gab es ein schönes Duell. Ansonsten ist am Start eigentlich relativ wenig passiert, ne? Im Gegensatz zum letzten Rennen in Marrakesch.
Ja, überraschenderweise. Ich hätte viel mehr Kleinholz erwartet. Es gab ein bisschen Lackaustausch so im Mittelfeld. Na klar, Kurve 8, diese enorm enge Schikane. Da ist es halt ein bisschen eng für 22 Autos, die da gleichzeitig durchprügeln wollen. Einzig Lukas Di Grassi musste, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Weg durch die Abkürzung gehen und wurde danach noch untersucht für mögliches Abkürzen der Schikane. Glücklicherweise ohne weitere Folgen, weil er keine Position gewonnen oder verloren hat.
Ein paar Fahrzeugteile wurden beschädigt da in der Schikane, aber sonst, ich fand es auch erstaunlich ruhig in der Startphase. Und ich fand erstaunlich, wie schnell der erste Attack-Mode geholt wurde. Ich glaube, das war Sebastian Buemi, der glaube schon in der ersten oder zweiten Runde nach der Attack-Mode-Aktivierung sich das erste Mal die 25 kW geholt hat. Bird kurz danach auch noch hinterher. Und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, den ich so beobachtet habe in der ersten Phase des Rennens im Vergleich zu den vorherigen zwei E-Prix. Auf einmal waren alle früh im Attack-Mode. Das war vorher andersrum.
Ja, vielleicht hat man
Attack-Mode spät angesagt.
Ja. Ja, vielleicht hat man ein bisschen dazugelernt, was die taktischen Optionen angeht. Gerade in der Anfangsphase sind die Fahrzeuge ja noch nah beieinander und man kann mit der Zusatzleistung ein paar mehr Plätze gut machen, als wenn man keine Safety-Car-Phase hat im Rennen und dann 20 Sekunden Rückstand auf dem vollen sich fahrenden hat. Wie gesagt, muss man mal abwarten, aber tendenziell ist zu erkennen, dass man jetzt da mehr auch die taktischen Optionen in verschiedene Strategien umsetzt. Das war ja in den ersten beiden Rennen zu erkennen, dass es fast alle eigentlich sehr ähnlich gemacht haben.
Ja, da gab es eigentlich nur die sich gedacht haben, oh, Attack-Mode, cool, muss man mal ausprobieren. Und die gesagt haben, das ist total scheiße, ich mache das nur, wenn wir gerade Safety-Car haben. Ja. Also da gab es schon zwei taktische Varianten, die vernünftige und die, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber das finde ich auch, dass man offensichtlich jetzt soweit ist, dass man überlegt, was man da tatsächlich noch so rausholen kann. Und kann mir schon auch gut vorstellen, dass man sich dann vorm Rennen nochmal genau anguckt, wie viel Zeit würde ich verlieren, wie viel Puffer brauche ich auf den nachfolgenden, dass ich den Platz nicht gleich verliere oder dass, wenn ich ihn verliere, ich das gleich wieder aufgeholt bekomme. Da gibt's schon Möglichkeiten und ich bin nach wie vor Attack-Mode-Fan, muss ich sagen. Ich finde das echt eine coole Sache.
Und ich glaube, bei diesem Rennen war es auch so, dass keiner eigentlich jetzt den nicht nutzen wollte, sondern dass alle gesehen haben, die Strecke ist recht breit und vor allem sind die Geraden sehr lang. Also gerade die Start- und Zielgerade, da kommst du eigentlich fast immer gut mit dem Attack-Mode vorbei, wenn du jetzt nicht irgendwie die Batterie zu überhitzt hast. Aber grundsätzlich war das schon ein gutes Tool auf der Strecke. Ich habe mal gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, warum vielleicht die Fahrer das so früh genutzt haben. Viele, vielleicht lag es einfach an diesem Gummiabrieb, dass man schon nach wenigen Runden gesehen hat, die Temperaturen, die Strecke da, dieses neu asphaltierte, reibt die Reifen extrem auf und neben der Ideallinie wird es extrem rutschig. Also fahre ich lieber früh und hole mir früher den Boost, bevor es immer mehr, immer rutschiger wird neben der Linie. Vielleicht war das ein Grund für manche.
Gut möglich. Hat sich ja dann auch direkt nach, ich glaube, in der sechsten Runde war es gezeigt, dass sich das gelohnt hat, den Attack-Mode so früh zu aktivieren. Sam Bird hat ja da auf der langen Start-Zielgeraden Pascal Wehrlein überholt, der, ich sag mal, das ausgenutzt hat und sich direkt im Anschluss den Attack-Mode geholt hat, um seinerseits dran zu bleiben an Bird. Weil gesagt, war die erste Positionsveränderung dann im vorderen Teil des Feldes. Ja, und dann haben mehr und mehr Fahrer den Attack-Mode aktiviert und dann ging das große Chaos los, sage ich mal. Alex Sims hatte sich den Attack-Mode geholt. Maxi Günther hatte seinen ersten Attack-Mode schon, der war da gerade ausgelaufen. Deshalb holte Sims auf Günther auf und griff dann Eingang oder bei der Zufahrt auf Turn 13, also die erste Haarnadel, die links rum geht, an. Günther hat einen taktischen Fehler gemacht, würde ich im Nachhinein sagen. Er hat versucht, sich so hart wie möglich zu verteidigen, was ihm natürlich nicht gelungen ist. Das Ende von der Geschichte war, dass er den Platz doch verloren hat, aber weil beide von sehr weit innen die Haarnadel anfahren mussten, irre viel Schwung verloren hat. Und dann kamen Massa und Roland von hinten an. Mhm. Und Massa griff dann direkt in der Zufahrt auf die nächste Haarnadel Günther an. Der blockte erst noch ein bisschen. er versuchte zuerst auf der Innenseite sich zu verteidigen, sah dann, dass Massa nach außen fährt und dann zog er nach links rüber. Es soll dabei wohl auch eine Berührung gegeben haben, dass kann man aber aus den Fernsehbildern nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall kam Massad aufgrund dessen weiter nach außen, sodass Oliver Rowland innen reingestochen ist. Ja, und der hat einfach mal massiv dagegen gehalten gegen Massa und am Ende der Haarnadel war Massa dann in der Mauer. Und ja, man hat direkt in der Onboard gesehen, dass das Lenkrad doch alles andere als gerade war auf der folgenden Startzielgeraden. Und ja, am Ende der Runde war Massa dann auch in der Box und gab das Rennen mit defekter Radaufhängung auf.
So schnell kann es gehen, ne?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert nach dem seitlichen Aufprall da gegen die Mauer, dass der Reifen nicht oder dass das ganze Rad nicht gleich komplett abstand, weil das schon ein recht starker Kontakt war. Und im ersten Moment sah es dann ja noch so aus, als könnte er weiterfahren und wäre unbeschädigt, aber ja, hat dann doch einen kleinen Knacks in der Aufhängung gegeben.
Und böse war der danach auch. Und wie, ne? Also der hat nicht nur, wurde nicht nur aus dem, naja, kompetitiven Rennen genommen, sondern hat sich nach dem Rennen auch richtig böse geäußert, vor allem gegen Max Günther. Hat ihn im Grunde genommen so beschimpft, wie Massa im letzten Rennen beschimpft wurde von seinen anderen brasilianischen Fahrern.
Okay, ja.
Amateur und Amateur. Was kann der überhaupt und all sowas. Ähnliches hat Max Günther einstecken müssen. Was kann der überhaupt? Was ist das für ein Anfänger? Kann er doch nicht machen. Ja, in der Startphase ist sowas meiner Meinung nach Rennsport. Das mit Roland sehe ich ein bisschen anders. Da hätte Roland sich schon anders verhalten können, meiner Meinung nach. Natürlich ist es eine Rennszene, da muss man den Überblick behalten können erstmal. Und das ist schon jetzt aus meiner außenstehenden Position, der noch nie ein Autorennen gefahren ist, natürlich einfach zu sagen. Aber meiner Meinung nach hätte Roland schon die Chance gehabt, da ein bisschen vorsichtiger an die Sache ranzuschreiten. Meine Güte, sei es drum, so ist es passiert. Aber Max Günther, der musste ordentlich einstecken nach der Kollision mit Massa. Oder zumindest nach der, nicht wirklich die Kollision, aber nach der Situation mit Massa. Und auch danach musste er direkt wieder einstecken, denn unabhängig davon, was in der Szene mit den ganzen Kämpfern im Mittelfeld passiert ist, ist Günther dann leider ausgerollt wenige Minuten später. Wahrscheinlich ein ähnliches Problem, mit dem er schon im Training zu kämpfen hatte. Da ist er mehrmals in Folge ausgerollt. Das war, glaube ich, auch im ersten freien Training, da wo Buemi seinen Unfall hatte. Da, fuhr Günther an und blieb stehen und fuhr an und blieb stehen. Das wirkte nach so einem klassischen Software-Schluckauf, wie man ihn aus der Formel E kennt, wo man dann das Auto abstellt und nochmal anstellt, so Hard Reset, wie man es beim Computer macht, nochmal neu gestartet den Wagen und dann geht's eigentlich weiter. Nur ist Günther halt mehrmals in Folge dann nochmal ausgerollt und es wirkte zumindest ähnlich im Rennen. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau dieser gleiche Grund ist wie im Training. Fakt ist jedenfalls, dass er dann nach etwa einer Viertelstunde im Rennen ausgerollt ist und ausgefallen ist. Und damit war dann auch, naja, die gute Startposition, die er sich ursprünglich rausgefahren hatte, wie wir schon gesagt haben, von Platz 7 gestartet, war damit auch futsch. Am Ende wurde er vor Massa und Dillmann, die beide vor ihm noch ausgefallen sind, als gesamte 20. gewertet.
Tja, da hinten gibt's dann auch nichts mehr zu gewinnen, ne?
Ja, eine Runde später gab es dann eine Szene, die im Nachhinein noch wichtig war. Alex Sims und Edo Mortara hatten nämlich beide den Attack-Mode aktiviert. Mortara hat aber einen kleinen Fehler, ich glaube Ausgangsturn 4 gemacht. Und ja, so kam Sims nah ran vor der Schikane und auf einmal dreht sich Mortara mitten in der Schikane um 360 Grad und Sims und Van Dorn fahren vorbei und ja, keiner weiß, was genau passiert ist. Die Rennkommissare haben es so gesehen, dass Sims Mortara angeschoben hat, obwohl der alle Schuld von sich weist und gesagt hat, er hätte keine Berührung gespürt. Mortara sagt, natürlich hat er mich getroffen. Muss dann ich denke mal, kann man so stehen lassen. Also ich fände es aber auch sonst sehr unwahrscheinlich, dass sich Mortara mitten in der Schikane auf die Art und Weise drehen würde, ja, wenn kein Schubser da gewesen wäre. Sagt, kann glücklicherweise weiterfahren, verliert nur 2 Positionen und das sollte ja im Endeffekt dann nachher sein Glück sein. Maxi Günthers Auto oder Max Günthers Auto steht immer noch in der Ausgangs der Haarnadel und da genau in dieser Haarnadel gibt es die nächste kritische Szene, sag ich mal. Lucas Di Grassi verbremst sich und nimmt doch den Dragon von Peschito Lopez auf die Hörner, der sich einmal dreht.
Aber wie?
Richtig.
Bernstyle in Marrakesch.
Ja, richtig, richtig böse hinten reingebrettert ist der ihm. Da haben die Rennkommissare auch nicht mit sich spaßen lassen. Die Strafe wurde schon während des Rennens ausgesprochen, als eine der wenigen. Und zwar die höchste Strafe, die man abgesehen von der Disqualifikation aussprechen kann, weil halt da gelbe Flaggen geschwenkt wurden und er dem trotzdem hinten reingebrettert ist. Eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, er nicht mehr dazu gekommen ist, die im Rennen anzutreten, wurde die umgewandelt. 34 Sekunden wurden auf die Rennzeit drauf addiert und das warf dann Di Grassi von Platz 8, glaube ich, auf Platz 12 zurück.
In der gleichen Kurve gab es wenig kurz vorher noch eine ähnliche Szene, über die haben wir noch gar nicht geredet. Das war noch kurz vor dem Günther oder vor der Situation mit Günther, Roland und Massa. Ganz ähnliche Szene, das war im Kampf, um die hinteren Top 10 Plätze. Das ist an und für sich nicht wirklich erzählenswert, wenn es da nicht um die Meisterschaftskandidaten, ich nenne sie jetzt schon mal Meisterschaftskandidaten, gehen würde.
Wen meinst du denn?
André Lotterer verbremst sich, fährt ins Heck von Felix da Costa und Felix da Costa wird reingedrückt ins Heck von Jean-Éric Vergne. Und der dreht sich in der letzten Kurve, das war die Szene, und verliert dann Plätze, ich glaube um Platz 14 oder ich weiß nicht, worum es ging,
13.
Um welche Position, um Platz 13, also doch nicht die hinteren Top 10 Plätze, also waren die so weit da vorne?
Hinter den Top 10
Plätzen. So weit hinten war das noch.
Ja, guck mal an. Und das ist vor allem auch das Einzige, was man von denen irgendwie noch hört in diesem Rennen, ne?
Ja, also ja.
Tachita und zumindest der eine BMW, davon ist nicht viel zu sehen gewesen.
Ja, Vergne ist auf Platz 20 zurückgefallen nach der Szene, musste wenig später das Fahrzeug abstellen, weil der Schaden dann doch zu groß war. Ähnlich lief es bei Felix da Costa, ist noch eine ganze Zeit weitergefahren, auch Vergne ist noch eine ganze Zeit weitergefahren. Aber mit dem beschädigten Auto haben die sich irgendwann entschieden, nach dieser Situation, dass es genug war und haben das Rennen nicht zu Ende geführt nach der Szene.
Ich habe gelesen, Reifenschaden, das ist mir jetzt in den TV-Bildern gar nicht aufgefallen.
Bei Felix da Costa.
Ja, genau.
Der hatte einen Reifenschaden hinten rechts nach dem Unfall. Der ist auch in der Runde danach direkt zur Box, in die Box gefahren. Die haben den Reifen gewechselt. Er ist dann nochmal rausgegangen. Aber ich glaube, der Diffusor war so sehr beschädigt, dass er es dann irgendwann aufgegeben hat.
Ja, der Drops war gelutscht. Was ich ja sehr witzig fand nach der Session, also nach dem Rennen, dass vor allem Vergne sich dann lautstark auch beschwert hat über Felix da Costa, dass er ihm da ins Heck kracht. Ich nehme an, er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass es eigentlich sein guter Freund André Lotterer gewesen ist, der eigentlich dafür gesorgt hat und Felix da Costa quasi gar nichts dagegen machen konnte. Aber dann lieber mal bei dem BMW-Fahrer ein bisschen auf den Kopf hauen.
Was ich in dem Zusammenhang empfehlen kann, die Formel E hat heute, glaube ich, oder gestern Abend ein Highlight-Video online gestellt, nämlich die besten Szenen aus der Onboard-Kamera aus dem Santiago-Rennen. Und da sieht man unter anderem die Szene und auch mehrere andere Szenen, die wir schon besprochen haben, aus verschiedenen Onboard-Kameras. Und auch wie Vergne dann an Felix da Costa vorbeifährt, der sich mit dem Reifenschaden zur Box schleppt und wild gestikuliert und ihm da schon mal die Meinung per Handzeichen mitteilt.
Internationaler Autofahrergruß.
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es dieser tatsächlich gewesen ist, aber auf jeden Fall ist er wild mit den Händen an Fuchteln.
Und dann, wenn man die Best Onboards gesehen hat, dann kann man auch noch das Every Crash Ausrufezeichen Video sehen. Das lohnt sich auch immer. Gab ja.
Ja, wir haben übrigens.
Das ist ja mit 8,5 Minuten auch ein ziemlich langes Video. Das ist länger als das Race Highlights Video mit.
Ja, gut. Wir haben übrigens gerade das Video, hat Phil gerade in den Chat gepostet. Also, wer jetzt gerade zuhört und noch nicht in unserem Chat ist, da könnt ihr mitdiskutieren, könnt Fragen stellen oder könnt jetzt zum Beispiel gerade dieses wunderbare Video gucken.
Oh, super, Phil, was für ein Service.
Guck mal an, manchmal kriege ich doch auch was Gutes hin. Das ist doch schön. Ja, wo sind wir denn jetzt? Achso, dann gab es ja, weil Günthers Auto lange da stehen geblieben ist, nach den Haarnadeln gab es dann noch Full Course Yellow, ne?
Genau, die erste. Und da ist dann angesagt 50 km/h fahren, ne? Schön runterbremsen und dann hinterher krauchen hinter der Konkurrenz.
Genau, runterbremsen auf Countdown, also man wird auch nicht überrascht davon.
Eigentlich nicht, nee. Wenn man nicht Jerome D'Ambrosio heißen würde. Wollen wir über den noch ein Wörtchen verlieren?
Mach mal.
Ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Full Course Yellow Phase passiert ist oder ob es in einer anderen war. Jedenfalls, diese war es, ne? Das hätte ich auch schon fast vermutet. Jerome D'Ambrosio, ich weiß auch gerade gar nicht, ich sag ständig, ich weiß gar nicht, ich sollte sowas vielleicht wissen, auf was für einer Position der fuhr. Irgendwo im Anschluss an die Top 10 muss er wohl gewesen sein zu diesem Zeitpunkt. Und wie viel sagt, der Countdown kommt runter, da zählt der Rennleiter dann von 10 runter, dann 9, 8, 7 und dann 3, 2, 1, Full Course Yellow, 50. Ab dieser Sekunde muss 50 gefahren werden. Hat er allerdings nicht hingekriegt, Jerome D'Ambrosio, der wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt aktuelle Meisterschaftsführende, hat es nicht ganz hingekriegt oder nicht ganz, ist schön, für ganze 8 Sekunden hat er es nicht hingekriegt, den Wagen auf 50 km/h runterzubremsen. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der noch 8 Sekunden mit Vollgas weitergefahren ist. Vielleicht war auch der Limiter falsch eingestellt und dann ist er 53 gefahren und das hat er dann bemerkt und ist dann manuell runtergegangen oder er hat ab dem Ende des Countdowns begonnen, das Gaspedal rauszunehmen und ist dann runtergerollt mit dem Rollwiderstand seiner Reifen auf 50 km/h. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hat D'Ambrosio im Nachhinein auch noch eine Strafe dafür kassiert, die ihn im Rennergebnis ein paar Positionen zurückgeworfen hat. Und ich glaube zwar von Position 8 nach Position 10. Tobi, Richtig. Stimmt das?
Stimmt.
Richtig, ne? Sehr gut. Dann hat es ewig gedauert während der Full Course Yellow, bis Günthers Auto von der Piste geschoben war. Und dann ging es direkt los. Und zwar mit einem monströsen Duell an der Spitze zwischen Sam Bird, seines Zeichens Zweiter, und Sebastian Buemi, seines Zeichens Erster. Bird versucht es links, rechts, oben und unten und versucht wirklich alles, kommt aber nicht ganz vorbei. Und kurz später gucke ich auf den Zeitenmonitor während des Rennens und sehe, um Himmels Willen, Stoffel van Dornfeld zurück. Tobi, Timo, was war passiert?
Ja, das war in dem Moment sehr überraschend für alle, dass das passiert ist und wie das zustande kam. Also es geht um die Kurve, in der auch der Attack-Mode aktiviert hätte werden können. Und das war aber gar nicht der Fall. Also Stoffel van Dorn ist die Kurve eigentlich normal gefahren, ist aber wohl ein bisschen weit rausgekommen auf diese immer schlechter werdende Spur neben der Ideallinie, also wo zum einen der Asphalt aufbrach, wo zum anderen sehr viel Gummi lag. Und dann hat er einfach ein bisschen zu viel Tempo gehabt und ist fast frontal, oder ein bisschen übertrieben, aber schon in einem relativ geraden Winkel dann in die Mauer gefahren mit der Front. Und das sah einfach irgendwie total strange aus. Also man konnte nicht nachvollziehen, hat ihn jetzt jemand rausgedrückt oder wie ist das passiert? Fakt ist, er hat am Ende gesagt, so ein dummer Fehler von mir, der mir hier das Rennen zerstört hat. Und war ja auch im Rennen auf einer sehr guten Position. Ja, und damit war dann sein Rennen auch wieder vorbei. Und das erste mögliche Punkteergebnis für HWA. Denn Gary Paffett, der weiter hinten rumkräpelte, hat auch keine Punkte geholt. Und somit ist jetzt HWA nach dem dritten Rennen immer noch punktlos als einziges Team mittlerweile in der Formel E.
Wobei ich möchte mal kurz Stoffel van Dorn hochfeiern. Man merkt schon, dass der Junge echt Auto fahren kann, ne? Das ist das Schöne an der Formel E. Natürlich macht der Antriebsstrang einen Unterschied, aber es ist bei weitem nicht so eine Zweiklassengesellschaft wie in der Formel 1, wo, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Fahrer in einem Mercedes ein Rennen gewinnen kann, aber tendenziell gewinnst du eher ein Rennen im Mercedes als in einem Haas oder sowas. Oder in einem McLaren eben, den Van Dorn die letzten Jahre unterm Popo hatte. Und jetzt in der Formel E ist er auch nicht wirklich bei einem Team mit dem besten Antriebsstrang. Venturi würde ich schon eher so richtig im hinteren Mittelfeld der Antriebsstrangstärke nach den ersten drei Rennen einsortieren. HWA bezieht ja ihre Antriebe von den Monegassen. Und trotzdem schafft es Van Dorn regelmäßig zu guten Ergebnissen, vor allem auf einer schnellen Runde. Wir haben jetzt gute Leistungen im Qualifying gesehen. Ich erinnere mich da an das Derria-Rennen zum Beispiel, wo er in der Startaufstellung von Platz 4 starten durfte. Jetzt auch in die Superpole geschafft, lange mitgekämpft um Top 5 Positionen und dann eben dieser Fehler. Ist bitter, ist ärgerlich, ist schade, dass HWA weiterhin auf die ersten Punkte in diesem Jahr wartet. Als einziges Team. Aber man muss schon festhalten, dass Stoffel van Dorn echt alles aus dem Auto rausquetscht und das ist richtig schön zu sehen, dass, oder ich weiß nicht, ob es schön zu sehen ist, dass, also noch, es ist schon schön zu sehen, dass er jetzt in der Formel E fährt, aber es ist schade zu sehen, dass er sein ganzes Potenzial nicht in der Formel 1, die ja immer noch renommierter ist als die Formel E natürlich im weltweiten Motorsport-Serienvergleich, schade, dass er da aufgrund seines Autos nicht so glänzen konnte, wie er es jetzt in der Formel E machen kann.
Ja, ich glaube, seine Zeit wird aber demnächst kommen. Also er hat jetzt schon bewiesen, dass er die Pace auf eine Runde hat. Und zwar Teamkollege Gary Paffett, der gerade mal DTM-Meister geworden ist. Auch eine der renommiertesten Serien weltweit. Nass gemacht in jeder einzelnen Session eigentlich bisher. Und wenn HWA jetzt als neues Team sich auch demnächst bald mal gefangen hat, so die Softwareproblemchen und sowas alles in den Griff kriegt und dann so ein Fahrfehler noch abgestellt werden kann, ich glaube nicht, dass er viele machen wird in der Saison, dann werden doch bald in die ersten Punkte kommen. Und für ihn ist es ja auch eine super wichtige Saison, denn Van Dorn hat ja langfristig unterschrieben bei HWA mit dem ganz klaren Ziel, eben dann für Mercedes zu fahren nächstes Jahr. Und ich finde, bisher rechtfertigt er das komplett mit seiner Pace, die er an den Tag legt. Wenn er jetzt dann die Routine entwickelt, dann wird er, glaube ich, zum Start von Mercedes dann in Saison 6 auch voll da sein und einer der Topfahrer werden.
Die das Auto ja übrigens schon bekommen haben, ne? Auch eine Geschichte vom letzten Wochenende, die können wir auch nochmal kurz seitlich reinschieben. Mercedes hat das Modell oder das Fahrzeugmodell für den Renneinsatz der nächsten Saison schon geliefert bekommen. Und zwar, welche Überraschung, an die Adresse von HWA, die dann im Endeffekt wohl sehr wahrscheinlich den Renneinsatz der Silberpfeile leiten werden. Jetzt ja, gehen wir leider doch...
Ich wollte sagen, wieso sehr wahrscheinlich? Das steht doch fest. Das hat doch...
Das steht schon fest.
Uli hat es doch direkt von Anfang an gesagt.
Okay, gut. Dann steht's jetzt erst nicht seit jetzt fest, sondern Tobi war einfach von 5 Monaten vorher noch informiert. Auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir leider doch ein bisschen chronologisch durchs Rennen, aber das liegt einfach in der Natur der Sache, weil chronologisch so viele Dinge passiert sind. Ich meine, wir haben gerade Van Dorn gehabt, dann noch eine kurze Full Course Yellow, weil ganz viele Fahrzeugteile auf der Strecke lagen. In der Zwischenzeit, durch diese Aktivierung oder Ausrufung der zweiten Full Course Yellow, wurde es einer Spitze eng. Diesmal waren es nicht nur Buemi und Bird, sondern auch Pascal Wehrlein, der auf ja eigentlich nur Zentimeter rangerückt ist auf die beiden Führenden. Und dann bahnte sich der Showdown an mit einem dramatischen und epischen Ausgang. Wer will erzählen, Kinder?
Bam! Oh, darf ich?
Tu es.
Freili darfst du.
Jo, Freili. Ja, ich hatte mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in Saison 2 Buenos Aires. Wir kommen eigentlich immer wieder irgendwie auf dieses Rennen zu sprechen. Denn da war es auch so, dass der Führende und damals auch tatsächlich Sebastian Buemi einen Fehler macht. Ob das jetzt ein Fehler war, diskutieren wir gleich noch. Da würde er mir jetzt auf den Mund hauen. Jedenfalls hat Buemi den Koffer so richtig eingeplankt als Führender und ist in der Kurvenkombination 6-7 zu weit oder ja Probleme beim Anbremsen gehabt auf die Kurve 6 und ist dann quasi in die Mauer von Kurve 7 gekracht. Und fast der gleiche, ein Abziehbild des ersten freien Trainings, als er da ebenfalls schon mal so richtig den Koffer eingeplankt hatte. Ordentlicher Schaden und dann, wie wir ihn kennen, fluchend wie ein Rohrspatz, auch mit richtig Geschwindigkeit dann noch da durch die langgezogenen Linkskurven. Hat dabei, glaube ich, auch den Flügel noch verloren. Ja. Aber für ihn war das Rennen dann natürlich vorbei. Also zu starker Schaden, um weiterzufahren. Seine Führung hat er dadurch natürlich sowieso schon verloren. Sam Bird dann auf Platz 1. Wehrlein direkt im Gepäck quasi auf Platz 2. Und ja, bitter für Buemi, der eigentlich einen guten Tag hatte, aber sich dann eben doch zwei Fehler geleistet hat. Ich kann jetzt ja mal gucken hier, das Zitat, was ich vorhin rausgesucht hatte, was er da so zugesagt hat. Generell hatten wir den ganzen Tag Softwareprobleme. Welche natürlich mit dem Crash im freien Training zusammenhängen. So, das war schon mal dafür die Erklärung. Unglücklicherweise hatte ich im Rennen ein weiteres Bremsproblem, das im Endeffekt den Unfall auslöste. Solange der Asphalt noch gut war, war es nicht so schlimm, den Kurvenscheitelpunkt zu verpassen. Aber den Scheitelpunkt zu verpassen, als der Asphalt durch die Hitze quasi auseinandergefallen ist, sorgte dafür, dass man sich über die Kieselsteine fuhr und einfach weg war. Es war definitiv nicht meine Schuld.
Ja, Boemi macht ja keine Fehler, wissen wir ja.
Tja, ich würde es unkommentiert so stehen lassen.
Ja, ich auch.
Weil eigentlich hätte ja dann nach dieser These überhaupt niemand das Ziel erreichen dürfen. Aber gut, muss ja jeder selber wissen.
Das war aber sowieso ein Riesenthema, das mit der aufbrechenden Strecke, ne? Mhm. Also, ich will jetzt weder Boemi bekräftigen noch nicht unterstützen. Ich lasse das auch so stehen, aber das war ein Riesenthema nach dem Rennen, dass die Strecke auf einmal aufbricht. Besonders in Kurve 3, da wo Van Dorn seinen Unfall hatte, und eben in der Schikane von Kurve 8, da wo, oder auch vorher, da wo Boemi seinen Crash hatte, in Kurve 7 und Kurve 8 die Schikane, wo wir vorher den Zwischenfall zwischen Sims und Mortara angesprochen hatten. Auch da gibt's wohl die Theorie, dass Mortara, gesetzt dem Fall, er wurde nicht angeschoben von Sims, sich aufgrund der Streckenbedingungen rausgedreht hatte. Sei jetzt mal so in den Raum gestellt, jedenfalls gab es nach dem Rennen jede Menge Diskussionsbedarf über den Asphalt, der einfach aufgebrochen ist und da wirklich, ja, wie so walnussgroße Kieselsteine aus dem Boden krauchten, weil sie aus dem Asphalt bröckelten.
Ja, weil es einfach echt schweineheiß war. Hm?
Ja. Und das ist wie so in so einem guten amerikanischen Film im Kaufhaus, wenn da so ein Kaugummiautomat umfällt und diese ganzen Kugeln da auf den Boden fallen und dann rutscht jemand drauf aus. So ungefähr so rutschig war das dann.
Ja.
Und hier im Chat wird gerade ein Video gepostet von einer Kollegin, die dann Nahaufnahmen vom Asphalt gemacht hat. Also das ist auch sehenswert. Kann man sich mal angucken. Diese Mischung zwischen Kieselsteinen und, wie auf RTL immer so schön gesagt wird, Gummiwurzeln oder Wurzeln oder was sie sagen.
Ja, ich weiß auch nicht. Christian Danner, schreib uns das Wort mal bitte auf und sag uns das, wie es heißt.
Wenn du jetzt hörst, Christian.
Wenn nicht, dann auch.
Herrlich.
Herrlich. Herrlich war es ja auch dann später noch, ne? Ich meine, es ging ja noch einiges vor im Rennen, wenn man es nochmal genau betrachten möchte. So 6 Minuten vor Schluss, wo dann Mortara und Freins um Platz 5 gekämpft haben. Und Freins zuerst die Mauer touchiert und Mortara dann die Reifenbarriere in der Schikane fast noch mitgenommen hat. Da war schon auch nochmal kurz Luft anhalten angesagt. Und wenig später ging es mit Freins und Evans und Lotterer dann nochmal in den Haarnadeln eng zur Sache. Und Evans konnte sich, wenn ich das richtig notiert und mir gemerkt habe, da aber behaupten. Und der Lotti, der dann nochmal richtig loslegen wollte zum Schluss, der hatte dann nämlich dieses Problem mit der Batterie und der Hitze, richtig?
Und nicht als einziger, richtig, ja.
Richtig, ja. Außentemperaturen waren ja sehr hoch und wir wissen ja, dass die Akkus der Autos gewisse Probleme bei hohen Temperaturen entwickeln. Es ist jetzt schon deutlich besser geworden mit der neuen Batterie von McLaren, die deutlich höhere Temperaturen ab kann als die alte Batterie von Williams noch, aber auch bei etwas mehr als 70 Grad ist da Schicht im Schacht und Lotterer scheint als erster im Feld in den kritischen Bereich gekommen zu sein und hat dann viel, viel Zeit verloren und ist noch aus den Punkten zurückgefallen. Er war aber nur der Erste, das ging dann nachher munter weiter. Bedauerlicherweise gerade in den letzten beiden Runden, als es nochmal richtig spannend wurde vorne um die Spitze, denn Pascal Wehrlein hatte sich noch einen Attack-Mode aufgespart und den dann aktiviert und hatte sich bis auf 3/10 an Sam Bird rangekämpft. Und ja, dann geht es in die vorletzte Runde und Wehrlein hat vorher schon immer auf der Geraden zur Seite gezogen, um mehr Frischluft abzubekommen. Mhm. Und dann auf einmal ist Bird statt 3/10 3 Sekunden weg. Denn wer dann musste im Endeffekt jede Menge Tempo rausnehmen, um es tatsächlich noch bis zum Ziel zu schaffen, ohne die Batterie zu überhitzen. Deshalb der spannende Schlusskampf ist leider ausgefallen. Sam Bird konnte dann die letzten beiden Runden locker zu Ende fahren und das Rennen gewinnen. Wehrlein hat sich dann noch als Zweiter über die Ziellinie geschleppt. Vor Alexander Sims, der Dritter wurde. Aber das wurde ja auch vor der Siegerehrung noch korrigiert.
Genau, wegen der Kollision mit Montara, die wir schon zweimal angesprochen haben. 19 Sekunden gab es dafür obendrauf. Dadurch wurde Sims provisorisch von Platz 3 auf Platz 7 zurückgespult, gespült. BMW hat nach dem Rennen noch einen Protest eingelegt gegen die Strafe, die wurde aber rigoros von der Rennleitung abgeschmettert. Die Rennleitung hat da, oder die FIA hat damit eine ganze Menge Geld gemacht übrigens. Ich finde das ganz interessant immer. Wenn man Protest einlegen möchte gegen eine Entscheidung der Rennleitung, dann muss man bitte dafür Geld bezahlen. Ich glaube, 1000 Euro ist der Betrag.
Bearbeitungsgebühr.
Und das ist dann Bearbeitungsgebühr. Und wenn der Protest dann halt abgelehnt wird, dann behält die FIA das Geld einfach, auch wenn da gar nichts bearbeitet wurde oder sowas. Aber naja, so verliert man
die. Ja, bearbeitet haben die es ja dann.
Ja, stimmt.
Hat halt dann nichts gebracht.
Ja. Naja, deswegen wurde Sims am Ende auf Platz 7 gewertet und vorgerückt, Timo, ist wer ganz anderes auf Platz 3.
Ja, der Daniel. So hatten wir dann tatsächlich noch einen zweiten Deutschen auf dem Podium. Also
das war lustig, von dem hat man einfach die ganze Zeit in diesem E-Pod nichts gehört, so wie man von ihm auch im Rennen nichts gesehen hat.
Ja, und auf genau, einmal den ganzen ist auch Samstag. Also wirklich so ein unauffälliges Wochenende. Immer solide, immer aber auch recht zurückhaltend. Also weit weg von Teamkollege Di Grassi, der ja extrem schnell war, aber trotzdem halt solide. Und das hat letztlich in so einem chaotischen Rennen mit so vielen Problemen und Ausfällen und Strafen dann zu Platz 3 gereicht. Und da muss man auch mal sagen, war trotzdem dann letztlich eine gute Leistung, auch wenn er jetzt nicht das absolute Maximum aus diesem Auto rausgeholt hat. Hat sich auf jeden Fall gefreut, weil es jetzt fürs Team natürlich nach diesem schwierigen Saisonstart eine tolle Situation ist, jetzt mal wieder endlich aufs Podium zu kommen. Und ich glaube, in Mexiko war Audi die letzten Jahre immer sehr stark. Wenn Di Grassi dann diesen ganzen Strafen mal aus dem Weg geht und mal ein sauberes Rennen fährt, dann haben beide da, also Daniel hat ja sogar letztes Jahr da gewonnen, haben beide die Chance, da ganz vorne reinzufahren. Also ja, ärgerlich ist es für Sims, finde ich, der wirklich ein extrem starkes Rennen meiner Meinung nach gefahren ist. Also da vorgefahren ist, wirklich ein Top-Tempo. Ich glaube, auch BMW hatte mit den Temperaturen so überhaupt keine Probleme. Also ein sehr gutes Thermalmanagement. Und auch im direkten Vergleich mit Felix da Costa, der zwar durch Quali-Gruppe 1 sehr weit hinten gestartet ist, aber Sims hat doch irgendwie den frischeren Eindruck gemacht am vergangenen Samstag.
Oh, das war das Rennen, oder?
Man kann sagen, es ist irgendwie vorbei dann jetzt, ne?
Irgendwie vorbei dann jetzt. Beziehungsweise das, was auf der Strecke passiert ist, vorbei dann jetzt. Danach wurden ja nochmal wie die Dollarscheine im Stripclub die Strafen verteilt.
Die Postshow sozusagen.
Ja,
die Postshow des Evry. Oh, ja, und wir hatten durch diese Strafen ja tatsächlich auch noch einige Platzveränderungen, die wir schon angesprochen haben. Zum Beispiel auch Jerome D'Ambrosio, der von Platz 8, auf dem er eigentlich lag, mit 4 Punkten, dann zurückfiel auf Platz 10, nur noch einen hatte. Was dann einen Unterschied von einer Position in der Gesamtwertung gemacht hat, und zwar der entscheidende, nämlich er hat die Führung dadurch verloren, stattdessen Sam Bird jetzt Gesamtführender mit 2 Punkten Vorsprung.
Tobi, was gab's noch für Strafen? Da hast du dich drum gekümmert am Wochenende, eine ganze Menge, das weiß ich nur noch.
Genau, Lucas Di Grassi hatte ich schon angesprochen, die 10 Sekunden Stop-and-Go-Penalty, die in eine Zeitstrafe umgewandelt wurde, 34 Sekunden für die Lopez-Kollision. Zusätzlich bekam er noch 3 Strafpunkte, weil die Rennkommissare es als grob fahrlässig ansahen, dass er bei geschwenkten gelben Flaggen einem Gegner so ins Heck rauscht. Kann man auch absolut nachvollziehen. Ob es dann tatsächlich diese Höchststrafe sein muss, kann man darüber diskutieren. Auf der anderen Seite hat er in Marrakesch Glück gehabt, als er da schon Pascal Wehrlein abgeräumt hat in der ersten Kurve. gleicht sich vielleicht ein bisschen aus. Ja, weitere Strafen. Pechito Lopez hatte einmal etwas mehr als 200 kW Energie verbraucht, ohne aktivierten Attack Mode. 19 Sekunden von Platz 7 auf Platz 9 zurück. Jerome D'Ambrosio hatten wir auch schon angesprochen. 5 Sekunden für Overspeeding bei Full Course Yellow. Jean-Eric Vergne, ebenfalls Overspeeding bei Full Course Yellow, machte aber im Endeffekt nichts. Er war schon ausgefallen. Und André Lotterer ebenfalls nochmal 5 Sekunden wegen Überholens bei gelben Flaggen. Das war die Situation, wo vor ihm der Lucas Di Grassi den Lopez abgeräumt hatte. Da fuhr er nämlich ganz einfach lockerflockig an Di Grassi vorbei. Und auch wenn man sagen könnte, er ist der Kollision vor sich ausgewichen, hätte er nicht einfach bei Gelb überholen dürfen. Deshalb 5 Strafsekunden für Lotterer, blieb aber auch ohne Auswirkung, da er in den letzten 4 Runden wegen der Batterietemperatur sowieso schon so viel verloren hat. Ja, ein bisschen ärgerlich ist, dass die Strafen erst deutlich nach dem Rennen ausgesprochen wurden. Und ich habe gerade eben mal nachgeguckt. In unsere WhatsApp-Gruppe hatte ich es um 0.19 Uhr reingeschrieben, dass D'Ambrosio die Strafe bekommen hat. Das war knapp 3,5 Stunden nach Rennende. Und ja, da, wenn man dann sogar noch die Gesamtwertung komplett korrigieren muss, ist das natürlich ungünstig. Ja, ich meine, es ist nervig, aber stelle man sich nur mal vor, das passiert beim allerletzten Rennen der Saison in New York, dass 3 Stunden nach Rennende der Gesamtführende noch eine Strafe bekommt und deshalb nur Zweiter der Gesamtwertung ist. Das würde ich als inakzeptabel bezeichnen.
Das unterschreibe ich.
Tja, nur was soll man machen? Also wir haben das ja fast bei jedem jedem Rennen diese Situation, dass es so viele nachträgliche Strafen gibt, aber die Frage, was willst du machen? Also wenn die halt fahren wie die Wildsäue, die Regeln halt, ja, sich in Mauern drücken, bei Gelb überholen, das hast du halt in der Formel 1 nicht.
Ne, natürlich, aber
ja, das ist eine gerade Rennstallpleite, wenn du das in der Formel 1 machst.
Aber gerade bei D'Ambrosio, das Vergehen war in der ersten Full Course Yellow, das war Rennminute 18, glaube ich. Muss das denn 3,5 Stunden nach Rennende dann bekannt gegeben werden? Also, dass die Untersuchung lief, wurde schon während des Rennens eingeblendet. Mhm. Ich weiß nicht, da müsste man das eigentlich hinbekommen, sowas noch während des Rennens zu entscheiden. Ja, ich meine, wenn es um so eine Sache geht wie bei Daniel Abt oder in Hongkong damals, wo die Nummern im Wagenpass nicht stimmen, das kann man schlecht während des Rennens machen, weil es erst nach der Siegerehrung erst kontrolliert wird. Ne, da sagt keiner was, wenn das im Nachhinein ist, aber Vorfälle, die in der relativ frühen Phase des Rennens passieren, dann 3 Stunden nach Rennende erst zu bestrafen, suboptimal.
Tja, wie heißt das so schön? Häserisch.
Es kommt halt auch dazu, dass das Formel-E-Rennen so kurz ist. Ne? Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Wenn Formel-1-Rennen 2 Stunden dauert, hat die Rennleitung einfach mehr Zeit als in einer Dreiviertelstunde Formel-E.
Ja, und das ist so viel passiert. Also wir haben die Stadtkurse, die engen, auf denen sowieso weniger mehr Fehler passieren. Wir haben stabilere Autos, das heißt, die Fahrer riskieren eher mal einen Kontakt und ein bisschen Lackaustausch, wie wir immer so schön sagen. Tja, und dann passiert einfach so viel in diesem kurzen Rennen, dass es natürlich schwierig ist. Die Rennleitung muss ja parallel auch irgendwo das aktuelle Geschehen weiterverfolgen. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin da bei dir, Tobi, dass man das irgendwie versuchen muss, dann eben noch 2 Leute zusätzlich holt, die sich diese Sachen, diese Situation angucken während des Rennens schon.
Max Verstappen.
Das kann ja nicht so schwer sein.
hat man ja gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, ich meine, das hatten wir nicht so ein Problem.
Nee, das stimmt. obwohl ich natürlich sagen muss, Max Verstappen, das war natürlich auch auch eine Aktion.
Das war reine PR, na
klar. Ja, genau. Und vor allem, was ich sehr schade fand, man hat ja bewusst Max Verstappen auch von den anwesenden Medienvertretern ferngehalten. Wir saßen nur ein paar Meter entfernt, aber habe ich erfahren, dass Max Verstappen morgen um 7 schon an der Strecke gewesen ist, damit er ja keinem Medienvertreter über den Weg läuft, der ihn irgendwie was fragen kann. Und nach dem Rennen ist er dann auch in der Nacht- und Nebelaktion ganz schnell rausgeschafft worden. Ja gut, Aber so viel zu Max Verstappen an der Stelle.
Das reicht auch.
Ja.
Kommen wir zum Überblick über den Gesamtstand der Fahrer.
Oh, was ist mit deinem Akzent passiert?
Tja, siehst du mal.
Omelette du fromage.
Ich wärme mich schon mal auf fürs Mexiko-Rennen, wo Französisch gesprochen wird.
Wo alle Französisch
What? Das habe ich nicht gewusst. Ja, dann überblick mal.
Ja, Gesamtwertung.
Ich soll überblicken? Nee, Timo überblicken.
Soll ich?
Timo.
Ja, Timo.
Gesamtwertung.
Chefsache.
Ah, freue ich mich die ganze Zeit schon drauf, weil es so spannend eng zugeht. Ja. Also wir haben an der Spitze eben zwei mit Sam Bird und Jerome D'Ambrosio, die sehr eng beieinander liegen mit zwei Punkten dazwischen, 43 und 41 Punkte. Dann so eine etwas größere Lücke von, lass mich rechnen, 13 Punkten. Und dann folgen aber auch Wern, Felix da Costa und Frainz allesamt mit 28 Punkten gleich auf. Und dann geht es eigentlich auch sehr dicht gestaffelt weiter mit Evans, Abt, Lotterer, Sims, Wehrlein jetzt auch durch ein einziges Punkteergebnis direkt auf Platz 10, beziehungsweise sogar auf Platz 9. Buemi, Mortara ebenfalls, Di Grassi, der wird auch noch klettern in der Saison. Also es geht, wir haben quasi die Hälfte des Feldes, ist irgendwie vorne mit dabei in den Top 10 und hat auch meiner Meinung nach realistische Chancen, da ganz oben mitzumischen, je nachdem, wie sich die Saison weiterentwickelt. Also es ist unheimlich spannend, unheimlich ausgeglichen, glaube ich auch wegen der Situation mit der Quali-Gruppe 1, was wir vorhin diskutiert haben, die immer so ein bisschen die Führenden bestraft eigentlich und ein bisschen wieder ranholt mit dem Lasso. Also ich finde das eine gute Sache, dass es jetzt so eng zugeht. Kommen wir zu den Teams. Mag da jemand übernehmen?
Ja.
Oder soll ich direkt weitermachen?
Teams kann ich gerne übernehmen. Da haben wir jetzt, ist es jetzt nicht mehr ganz so eng nach dem Rennen jetzt. Da, ich sag mal, Sam Bird und auch Robin Freins für Virgin zweimal in Folge doch einiges an Punkten mitgenommen haben. Die liegen im Endeffekt mit 71 Punkten vorne. Mahindra auf Platz 2 hat 12 Punkte Rückstand, 59, und nochmal 12 Punkte dahinter liegt DST Cheetah mit 47. Nur einen Punkt vor BMW i Andretti Motorsport, 46. Dann kommt schon Audi auf mittlerweile 5. Platz mit 30 Punkten. Jaguar 23 Punkte, Nissan Edams 21 Punkte und ja, dann drei Teams, die zum ersten Mal gepunktet haben in dieser Saison. Venturi 12, Nio 4 und Dragon tatsächlich 2 Punkte und ganz am Ende HWA noch als einziges Team punktelos. Eine Sache, die ich gerne noch zum Fahrerstand sagen würde, sollte in Mexico City Sebastian Buemi alle Punkte erreichen, die er gewinnen kann, nämlich das Rennen gewinnen, die Pole Position und die schnellste Runde fahren, dann hätte er mehr Punkte als Sam Bird, der Spitzenreiter gerade. Und Buemi liegt in der Fahrerwertung nur auf Platz 11. Also Wahnsinn. Daran sieht man, wie eng das da tatsächlich im Moment gerade ist. Und ja, wir haben locker einen Dutzend Kandidaten, die für einen Sieg in Frage kommen zurzeit.
Ja.
Das ist doch eigentlich schön. Und 15 Tage bis nach Mexiko haben wir noch.
Ja, da geht schon wieder rund. Ich habe auch schon gedacht, nach diesem Rennen oder nach drei wirklich guten Rennen jetzt, die Formel E ist vielleicht geiler denn je. Also Saison 1 war natürlich, als alle das gleiche Auto gefahren sind, extrem dicht beisammen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Jahr jetzt noch enger zusammen sind, dass noch mehr Fahrer und noch mehr Teams um Siege kämpfen können, als es in den letzten Jahren der Fall war. Also ja, macht schon echt Spaß.
Ein schönes Resümee nach dem ja fast schon ersten Saisonviertel. Das hatten wir ja, das, wie man jetzt in Neudeutsch sagt, das Mind away geblowt.
So sagt man das jetzt.
So sagt man das jetzt, dass wir einfach schon das erste Saisonviertel fast hinter uns haben. Ich meine, wir haben 13 E-Prix angesetzt in diesem Jahr. 3,25 ist da, ein Viertel davon. Jetzt haben wir drei Rennen. Ey, die Saison hat doch gerade erst gestartet.
Eloquenzattacke.
Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ging so schnell irgendwie, das erste Saisonviertel. Ich meine, gut, das waren auch nur 2 Monate, die genau. Die Saison erst läuft.
Jetzt sind einfach die Rennen nicht mehr 2 Monate auseinander, da geht das auch zack schnell.
Stimmt auch, ja.
Ja, nee, das aber ist jetzt, toll.
Ja, jetzt geht's wirklich zack, zack, ne? Also wir haben jetzt nur ein Rennen im Februar leider, aber dann im März 2 Asienrennen und dann geht's schon voll los mit der Europasaison, ne? Also, hab ich Bock auf die nächste Hälfte dieses Jahres.
Es gibt das immer was, worauf der Tobi B. sich freut, ne? Das ist sehr schön. Das ist eine sehr positive Einstellung, das gefällt mir. Wisst ihr, was
weißt noch? Du, worauf ich mich auch immer freue?
Oh.
Ihr beiden.
Nee, ein virtuelles High Five. Auf den Fakt der Woche.
Der Formel E Fakt der Woche.
Jean-Éric Vergne ist zum ersten Mal seit einer ganz schön langen Zeit nicht mehr in den Punkten gelandet. Überhaupt, sein Techida-Team ist zum ersten Mal seit einer ganz schön langen Zeit nicht in den Punkten gelandet. 20 E-Prix hat es gedauert. Paris 2017. Das war das letzte Mal, dass Techida nicht in den Top 10 Positionen war. Vergne war bei jedem Rennen seit Paris 2017 in den Top 10. Dieses Mal mit seinem Ausfall nicht.
Na, so da, war es.
Spannend.
Spannend, oder? So ist das.
Auf jeden Fall.
Spannend.
Spannend. So, jetzt haben wir ja vor der Saison so hoch gehypt. Oh, BMW, 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 die werden alles dominieren. Phil, na, ja. was ist denn dein Resümee nach den ersten 3 Saisonrennen? Ist BMW dem Hype gerecht geworden?
Naja, ich glaube, an BMW liegt's nicht, dass sie nicht weiter vorne sind.
Würde ich jetzt mal
sagen. Ja. Oder? Also ich glaube, das Material ist top. Da bin ich auch nach wie vor davon überzeugt. Hakt halt an dem einen oder anderen Teilnehmer irgendwie vielleicht noch. Ne? Wobei, wenn die beiden Jungs ein gutes Rennen hinlegen und sich nicht beide gegenseitig im Weg stehen, ich meine, Da Costa müssen wir nicht drüber reden und Sims ist erste Sahne, finde ich, was der da abliefert. Da ist schon noch viel Luft nach oben und da muss Tachita sich echt warm anziehen, um da irgendwie Platz in der Tabelle zwischen die beiden Teams zu bekommen. Denn das, glaube ich, wird nicht einfach. Also ich behaupte, da ist noch einiges drin. Die berappeln sich jetzt dann. Ne? Die lernen aus den kleinen Fehlerchen und den Dummheiten und den ganzen Quatsch. Hab eigentlich erwartet, dass sie in Santiago schon mehr aufs Parkett legen. Aber ich gehe davon aus, da ist immer noch, die sind auf dem Weg nach oben.
Aber unterschätzt mir mal die beiden Audi-Teams nicht. Ich glaube, die haben gut aufgeholt und sind jetzt, also Virgin jetzt schon seit 2 Rennen eigentlich ganz vorne dabei. Mahindra ist auch extrem stark. Mahindra DS ist eigentlich sehr stark. Ja. Also BMW macht einen super Job und hat in beiden Rennen jetzt einfach, nennt man es Pech. Also gut, in Marrakesch war es einfach eine doofe Aktion der beiden Fahrer. Aber da wäre eigentlich das Maximum an Punkten eigentlich fast drin gewesen. Und auch jetzt Sims, wenn er ihn berührt hat, dann minimal, also auch ärgerlich, dann wäre es ein Podium gewesen für ihn. Felix da Costa hatte Pech mit dem Qualifying. Also ich glaube, BMW ist ganz vorne dabei, aber wir haben, wie gesagt, 5 Teams mit Sicherheit, die ganz vorne dabei sind und die mittlerweile nach 3 Rennen jetzt auch ihre Software und alles so weit in den Griff gekriegt haben, dass sie, glaube ich, weitestgehend auf Augenhöhe sein werden.
Das ist doch schön eigentlich. Das, was willst du dir als Fan mehr wünschen, als viele Teams und viele Fahrer, die auf dem Podium fahren können? Ist doch geil.
War das nicht die Formel 1 Saison 2012, wo in den ersten 5 Rennen 5 verschiedene Sieger waren?
Ich glaube sogar in den ersten 7 Rennen 7 Sieger.
Ja, Bastard, na, so viel schaffen wir vielleicht nicht. Stimmt. Ah, Barcelona. Ich weiß es also erst gestern gewesen. Ich glaube, also 7 kriegen wir vielleicht nicht ganz hin, aber ich schätze schon, dass wir so 5 verschiedene Sieger in den ersten 5 Rennen hinkriegen könnten. Das ist jetzt natürlich Zukunftsmusik, ne? Aber wir haben jetzt 3 Rennen und 3 Sieger. Einmal da Costa, einmal D'Ambrosio, einmal Bird. Jetzt fehlt mir in der Reihe noch Vergne. Dann fehlt mir vielleicht noch Robin Freins, der ein Rennen mit einigen Zufällen gewinnen könnte.
Ja.
Und die beiden Audis eben, Daniel, in Form von Daniel Abt und Lucas de Grassi. Sebastian Buemi hat mir gut gefallen. Wer im Qualifying sich gut aufstellen kann, der hat definitiv Chancen im Rennen. Und in der Formel E kann sich im Qualifying jeder gut aufstellen.
Oh, ich habe richtig Bock, merkt man, glaube ich.
Du meinst jeder außer den 5 Führenden der Meisterschaft, oder?
Richtig, außer
ja, guck mal, genau. Wehrlein ist auch für mich heißer Kandidat auf dem
Rennsieg.
Und Sims eigentlich auch.
Ja.
Und Evans, wer weiß. Und Lotterer.
Ja. Evans ist so ein bisschen mein Dark Horse mal wieder, ne? Also und der
Van
ist,
Dorn. Wollte ich gerade sagen, hat schon jemand Van Dorn gesagt. Haben wir vorhin gerade noch so über den grünen Klee und alles.
Ja, ich glaube, ein HWA-Sieg ist noch ein bisschen hin.
Ja, aber
so weit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
Bisschen Glück, ne? Und gepaart mit dem Können, das auf jeden Fall da vorhanden ist, dann kann man auch mit Glück mal...
Podium.
Genau.
Podium wäre vielleicht drin.
Das kann man schon mit Glück vielleicht erreichen. Also da ist viel drin.
Eine Sache habe ich noch, finde ich sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal jemand aufgefallen ist, aber wusstet ihr eigentlich, dass es sich seit Santiago etwas geändert hat, was seit rund 4 Jahren immer konstant gewesen ist?
Seit Santiago
der Woche.
Genau. Wenn es keiner weiß, dann kommt keiner. Auch ein Hinweis. Also es ist seit Saison 1 hat sich's geändert und es geht um eine ewige Rangliste.
Ach so, sowas weiß ich immer nicht.
Sam Bird ist der Einzige, der jede Saison ein Rennen gewonnen hat.
Das hat er ja schon selber im Interview gesagt.
Das wusste
er
ja sogar.
Einfach gewesen. Nein.
Versuch war es wert.
Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Etwas anders ist es gelagert. Und zwar hat Edams die Führung in der ewigen Punkte-Rangliste abgeben müssen.
Ist es soweit?
Ja, und zwar 924 Punkte haben die Franzosen, die zuerst mit Renault und jetzt mit Nissan antrieben, gestartet sind. Audi Abt ist tatsächlich insgesamt jetzt vorbeigegangen mit 928 Punkten durch den dritten Platz von Daniel Abt, richtig.
Tja, da sagt mal einer was über deutsche Wertarbeit.
Ja,
all the way up.
Das ist interessant. Das wäre auch mal ein Tweet wert.
Ja, Notiz an dich. Tweet absetzen.
Memo an mich selbst.
Genau, das kann man im Slack super machen, an sich selber schreiben. Hat man automatisch eine To-Do-Liste.
Ah, praktisch.
Ja, kann man immer gebrauchen. Ja, sehr schön.
Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, die ist jetzt blöd, dass es von mir kommt, aber die auf unserer Liste steht, die keiner angesprochen hat. Wir hatten wieder ein Tippspiel.
Ja, und da wollte ich vor dem Fakt der Woche eigentlich hin, deswegen hatte ich den Jingle nicht.
Das ist von dir, kommt es mir klar. Mist.
Ja.
Das ist wahrscheinlich abgesahnt. Ne?
Aber moderier dich doch mal selber an, Tobi.
Moderier dich.
Hier bin ich.
Oh, das ist mir etwas unangenehm, aber gut.
Nicht.
Bei unserem Tippspiel, wo wir doch tatsächlich, ich scrolle gerade mal da durch, mittlerweile doch eine ganze Reihe von Teilnehmern begrüßen dürfen. Ich scrolle immer noch. Es sind tatsächlich 87 Tipper, die diese Saison schon Punkte bekommen haben. Es ist mir tatsächlich unangenehm, das selber zu sagen zu dürfen, aber ich habe die Spitze übernommen.
Applaus für Tobi.
Ja, Mann!
Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Tipp erst 3 Minuten vor Rennstart abgegeben. Ich habe ihn nämlich nochmal geändert, nachdem Lucas Di Grassi dann nach hinten versetzt wurde. Den habe ich dann aus meinen ich hatte ihn vorher als Zweiten, glaube ich, getippt, dann habe ich dann nochmal alles umgestellt und es war ziemlich knapp, aber hat sich offensichtlich gelohnt.
Ich habe es versucht. Ich habe nämlich genau das Gleiche gehabt. Ich hatte Di Grassi als Sieger getippt und habe dann irgendwie so, ich weiß nicht, 10 Minuten vor Rennstart oder sowas gedacht, ach scheiße. Und dann ging es noch beim Einloggen ging es noch und dann beim Tipp abgeben ging es schon nicht mehr. Da habe ich gedacht, oh, okay, die Saison wieder verkackt.
Ja, Tobi's Einsatz.
Wie stehst du denn jetzt im Zwischenstand?
So ein komischer Tobi W. auf 1 mit 76 Punkten. Auf Platz 2 der Chris mit 75, dann der Alex Meyer mit 71, Christian M. 68. Dann haben wir auch schon den Ricardo 67 gleich auf mit Smith ebenfalls 67 und dann sag mal, der Rest des Feldes liegt sehr eng zusammen. Also wir haben da ähnlich wie in der Fahrerwertung der Formel E durchaus die Möglichkeit, dass wir nach dem nächsten Rennen jemanden oben sehen, der im Moment noch nicht in den Top 10 ist.
Wo liegen wir denn alle so sonst?
Ich halte mich raus.
Nicht gut, ne? Wer tippt überhaupt noch mit? Tobi, du tippst ja mit, ne?
Nee, ich hab's auch aufgegeben, weil mir das dann doch ein bisschen zu viel ist. Also inzwischen gehen die Ergebnisse halbwegs schnell, aber ich habe da letzte Saison mit aufgehört, weil für die Zuhörer, wir müssen unsere Ergebnisse immer noch selber einpflegen, allesamt auf der Ergebnisseite. Deswegen bin ich da nach dem Ticker direkt daran beschäftigt und üblicherweise war es so, dass zwischen FP2 und Qualifying nicht so viel Zeit war, um dann noch einen Tipp abzugeben. Und dann habe ich auch das Rennen dann immer ausgelassen und das habe ich jetzt irgendwie weitergeführt.
Oh,
das heißt, ich tippe nicht.
Also der Erich liegt auf Platz 48. Den habe ich gefunden da vom Team.
Ich liege auf 30.
Ja. Oh, dann habe ich dich übersprungen. Ja, und das waren sie ja dann auch alle schon getippt, die getippt haben. Der Commander hat tatsächlich noch gar nicht getippt, aber das hat er ja auch angekündigt.
Genau. Mache ich ausnahmsweise, was ich gesagt habe.
Das sind aber auch geile Namen. Hier Kürbiskernöl ist 28.
Kürbiskernöl. Ja, das spricht Bände.
Oh, Chris, ich kenne so weit vorne. Meine Herren, Platz 12. Caddy. Way to go. Das ist immer schön, wenn ich Leute sehe. Also, wenn ich. Das haben wir schon mal in irgendeinem E-Pod gesagt. Wir kennen euch alle. Das ist immer ganz schön, wenn ich irgendeinen Namen lese von einem Leser, den ich kenne.
Kennst du Kürbiskernöl?
Nee, leider nicht. Kürbiskernöl, enttarne dich!
Oh Mann.
Oh ja, der Pogo Preuß ist auch hier. Punktgleich mit mir. Wir teilen uns Platz 30. Zusammen mit Frudel, Seitubot und Philipp.
Okay. Alex aus... finde ich natürlich sehr interessant, der Pogo-Preuße fällt ja immer dadurch auf, dass er Daniel Abt auf Platz 1 tippt und tatsächlich ist es in Santiago wieder genauso gewesen.
Trotzdem so gut wie ich.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber es kann da passieren, wissen wir.
Axel aus dem Chat schreibt, ich bin im soliden 60er-Feld.
Na, dann bist du gar nicht so viel besser als ich, der ich nicht getippt habe.
Oh, Seitubot, wie lustig.
Bitte?
Nee, Entschuldigung. Da heißt einer, sagte Timo auch gerade schon, Seitubot. Für diejenigen, die da im Moment nichts mit anfangen können, das ist der Name des Kollegen Blümchen und meiner rückwärts.
Ach, ja. Haha. Ja, natürlich.
Ja, ne?
Ah.
Lange nicht mehr gehört, aber direkt wiedererkannt.
Ich hab's nie wiedererkannt, das ist so lange her. Ach, Seitubot. Das waren Zeiten. Oder
das hat gar nichts mit Bots zu tun.
Du dachtest, das wäre derjenige, der beim Fanboost betrügt, oder?
Ja, der Mahindras Twitter-Account bedient.
Ja. Ja, können wir vielleicht auch noch was sagen, haben wir noch gar nicht gesagt. Fanboost war diesmal etwas überraschend, das Ergebnis. Philippe Massa zum ersten Mal ohne Fanboost nach Hause gegangen. Stoffel van Dorn dafür wieder auf Platz 1 gewählt, zusammen mit Antonio Felix da Costa. Offensichtlich scheint die Rundmail, die bei BMW vor jedem Rennen verschickt wird, gut zu funktionieren. Spaß beiseite. Ansonsten Daniel Abt mal wieder mit dabei. Der ist ja beim letzten Rennen in Marrakesch leer ausgegangen. Außerdem Jerome D'Ambrosio zum zweiten Mal in seiner Formel-E-Karriere den Fanboost bekommen und wen habe ich jetzt vergessen? Sebastian Buemi, natürlich.
Natürlich. Ey, wir haben noch ein großes Thema. Natürlich wollen wir jetzt nicht groß noch mit Themen hinterher schmeißen in dem Podcast, aber ich finde, wir sollten das Extreme E-Thema noch mal kurz anschneiden zumindest, ja. Weil das heute eine Riesen-News ist. Und geht sonst unter in den nächsten Tagen und Wochen. Deswegen lass uns das nochmal in 2 Minütchen hinten dran klatschen. Timo, schieße los.
Ich schieß mal los. Im August kam das erste Mal von den Kollegen von Racing 365 die Cover-Story sozusagen, also die Uncover-Story auf, dass eine Rennserie geplant ist in den entlegensten und extremsten Regionen der Erde. Namens Extreme E und an diesem Namen hat sich bis heute nichts geändert. Heute fand in London, nahe der Tower Bridge, auf einem Schiff, der globale Launch quasi für diese Rennserie statt. Viele Journalisten waren eingeladen und waren zu Gast auf diesem Schiff, denn dieses Schiff ist das Paddock. Das hatte Agag schon mal im Podcast von Nico Rosberg angedeutet.
Mind-boggling.
Absolutely mind-boggling.
Mind-blocking.
Dass quasi sowohl die, ja, quasi alle, die an dieser Rennserie beteiligt sein werden, also Fahrer, die Autos selbst natürlich, alle auf diesem Schiff, das ganze Kamerapersonal und so weiter. Und es wird 5 Regionen geben auf der Erde, in die die fahren in ihrer ersten Saison. 2021 im Januar soll es losgehen mit dem ersten Rennen. Dazu zählen dann beispielsweise der Himalaya, der Polarkreis, also um immer jeweils dann auf die Region aufmerksam zu machen, auf die ökologischen Probleme, die es in diesen Bereichen gibt. Ein Problem in der Wüste, Desertifikation, Regenwald, Abholzung. Also in diesen Regionen wird gefahren mit elektrischen SUVs. Zwei Worte vielleicht zu den technischen Details, die Agag vorhin verraten hat. Diese Autos werden Einheitschassis haben, Einheitsbatterie, auch von McLaren Applied Technologies, wie die Formel E. Jedes Auto wird 2 Formel E-Motoren an Bord haben. Das heißt, wir landen ungefähr bei einer Power von 500 kW, entspricht gut 680 PS. Also die können schon richtig was. Was die Teams entwickeln dürfen, ist der Antrieb, auch ähnlich wieder wie in der Formel E, und das Äußere dieser Fahrzeuge, dieser SUVs. Also, was ist noch alles interessant? Es ist nicht live, also es gibt, dadurch, dass sie ja irgendwo in der Wildnis da sind, gibt es keine Infrastruktur und keine Fans an der Strecke, und die Rennen werden auch nicht live übertragen, sondern sie haben sich einen bekannten Hollywood-Regisseur an Bord geholt, der diese ganzen Rennen, die über 4 Tage gehen, zu so einem richtig geilen Cinematic, zu einer Serie eigentlich zusammenschneidet, die dann auf YouTube veröffentlicht wird. Das heißt, wir haben quasi die Rennen als Real Life richtig schön zusammengeschnitten aus verschiedenen Kameraperspektiven. Und noch zum Rennformat. Es gibt kein Rennen mit, also es soll insgesamt sonst 12 Teams geben, die werden aber nicht gleichzeitig auf irgendeiner Strecke fahren, sondern immer Kopf an Kopf rennen. Also 1 gegen 1 auf Strecken zwischen 6 bis 10 Kilometern. Der Gewinner kommt weiter und dann geht's im K.O.-System wie im klassischen Turnierformat weiter bis an die Spitze, bis dann letztlich der Finallauf ausgetragen wird und dann am Ende der Sieger feststeht. Das sind so im Schnelldurchlauf, glaube ich, alle wichtigen Details umrissen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Fällt euch noch was ein?
Ich glaube nicht.
Mir nicht. Mm-mm. Ist es dann so, also, Rallye-mäßig? So Rallye-Dakar-mäßig?
Ja, stelle ich mir so vor. Was ganz interessant ist, was Agag auch noch erzählt hat, es gibt keine, also die Strecke ist nicht abgesteckt, wie bei der Rallye, sondern es gibt quasi Tore, durch die sie durchfahren müssen. Und diese Tore werden aber nicht da aufgebaut, weil sie ja nicht die Umwelt da noch weiter zerstören wollen, sondern die werden virtuell eingeblendet. Wie das genau funktioniert, ich nehme an, die werden dann im Nachhinein in den Fernsehbildern halt zu sehen sein oder in den Streambildern. Wie die Fahrer dann genau wissen, wo sie langfahren müssen, da wurde jetzt noch nichts zu verraten.
Eine schöne VR-Brille aufgesetzt.
Ja, vielleicht wie beim Drone Racing. Was noch ganz interessant ist, dieses Schiff, Fahrerlager, die St. Helena heißt sie, glaube ich.
Helena.
Das Schiff wird jetzt umgebaut für richtig Kohle. Auf der einen Seite werden eben auch die ganzen Hotelzimmer, sag ich mal, für die Fahrer und so weiter, Bars und alles mögliche, Lobbys da drin errichtet. Also alles ein bisschen vorzeigbar. Dann das Paddock mit Arbeitsplätzen für die Teams, mit Computern und allem drum und dran.
Die leben da echt auf dem Schiff?
Ja, also in der Zeit, wo die Saison stattfindet, sind die da drauf. Ich weiß nicht, ob die Rennfahrer, ich glaube nicht, wenn jetzt ein Jean-Éric Vergne zum Beispiel, der gesagt hat, er hätte grundsätzlich Interesse, selbst auch zu fahren oder zumindest ein Team da einzusetzen. Ich glaube nicht, dass der jetzt 5 Monate auf dem Schiff wäre. Der wird dann wahrscheinlich schon da irgendwo eingeflogen. Aber grundsätzlich ist das der Plan, mit diesem Schiff, mit dem ganzen Paddock eben dann zum nächsten Rennen zu reisen. Was bei dem Schiff noch interessant ist, Agag hat auch einen Partner vorgestellt, Spezialist für Segel. Also die werden an dieses große Schiff ein riesiges Segel bauen. Was bis zu 7 Knoten mit Wind einfach zurücklegt. Und 7 Knoten sind jetzt natürlich ein bisschen wenig, wenn du von der Arktis zur, in den Indischen Ozean willst. Deswegen wird natürlich auch weiterhin irgendwie ja, fossiler Brennstoff da gebraucht. Aber diese Menge des Kraftstoffes soll um 50% reduziert werden, dank dieses großen Segels. Klingt spektakulär. Ich bin gespannt, wie das am Ende aussieht. Auf jeden Fall ein krasses Projekt mit sehr, sehr visionären Ideen dahinter. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird, wie das alles ablaufen wird und ob eine Rennserie, die nicht live ist und ohne Fans funktionieren kann. Aber tolles Projekt auf jeden Fall.
Knapp 13 km/h sind 7 Knoten. Der Vollständigkeit halber.
Vollständigkeit.
Ja, und um die Umwelt zu schützen, fährt man dann mit einem Dutzend SUVs, Elektro-SUVs quer durch den Amazonas-Regenwald. Okay.
Ja, das ist auch, worüber ich schon seit der Ankündigung nachdenke, was die damit sagen wollen und was die da machen, wie sie das in Einklang bringen. Da bin ich wirklich gespannt.
Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen eigenen, super langen Episoden-Podcast. Oder?
Richtig. 5 Monate, non-le-stop. Nein, natürlich nicht. Ja, keine Ahnung, werden wir sehen. Ist ja nicht mal so lange hin. Denn, was haben Sie angekündigt? 2020?
Januar 2021.
21. Ach so, na gut. Ist immer noch vor der Electric GT, also alles
gut. In your face.
Ja, genau. So, in your face. Jetzt reicht's aber auch für heute, Freunde. Ich glaube, wir haben ausgiebigst über alles gesprochen und die vielen bunten Facetten des Santiago E-Prix nochmal beleuchtet. Und hier die, wie heißt das nochmal? Extreme Electric, wie heißt das richtig?
Extreme.
Extreme. Extreme. Genau, haben wir auch noch mit reingepackt. Danke, Tobi. Hat jetzt irgendwie auch keiner außer dir auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Jetzt ist aber auch genug, würde ich sagen, für heute. Und wir machen das Ding hier zu. 15 Tage bis Mexiko. Und vor Mexiko ist noch eine Sendung und nach Mexiko ist schon wieder live. Also ihr wisst, wie es ist. Tobi hat es ja vorhin schon erzählt. Und ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Ach Tobi, mach doch mal kurz noch die Patreon-Runde und dann machen wir Schluss.
Ja, guck da mal vorbei. www.patreon.com/ebot. Da gibt es all das, was die coolen Kids auf dem Schulhof auch kriegen. Zum Beispiel O-Töne, die wir vorspielen.
Und die Butterbrote von den anderen.
Ja, genau. Es gibt selbstgemachtes Huchzwerge-Eis. Es gibt den E-Pod Plus. Wir machen alle 2 Wochen das Formel-E-Alphabet, wo wir Buchstabe für Buchstabe ein Themenfeld in der Formel-E beleuchten. Das, was wir vor und nach den Episoden erzählen, was immer fast lustiger ist als die Show selbst, die Pre- und die Post-Show. Ach, es lohnt sich. www.patreon.com, patreon.com/ebot. Danke an all diejenigen, die uns da schon unterstützen.
Ja, und danke dir, Tobi. Übrigens, der Tobi hat den Buchstabierwettbewerb gewonnen. Wir gehen jetzt nahtlos über in die Postshow. Ich sag danke, Timo, Tobi B, Tobi W, euch Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Macht's gut.